Folge 120. Wirkung von Stress auf den Körper, EMF und die besten Supplemente. Moritz von der Borch ist Wissenschaftsjournalist, Gesundheits- und Personal Trainer mit besonderem Fokus auf Prävention und Rehabilitation. Nach seinem Studium für Gesundheitsmanagement, Prävention, Fitness und sportliche Rehabilitation war Moritz von der Borch einige Jahre als Ausbilder und Bereichsleiter für die Trainerteams einer großen Fitnessstudio-Kette in Bayern und Baden-Württemberg tätig. Sein Motto ist: Wie wertvoll ist Wissen, wenn man es nicht teilt? Neben seiner Tätigkeit als Wissenschaftsjournalist und Coach schreibt Moritz ein tolles und informatives Blog. Auf yourfunctionalmedicine.com kann man sich wirklich verlieren. Tief recherchierte Artikel und Interviews mit Experten. Wir sprechen in dieser Folge über unterschiedliche Formen von Stress und wieso chronischer Stress so gefährlich ist, was du gegen Stress tun kannst, elektromagnetische Felder, wie sie auf den Körper wirken, Schlaf und die besten Supplemente bei Stress. Willst du mehr tolle Interviews mit Experten und Videos sehen, dann abonniere unseren YouTube-Kanal oder hol dir das Audio auf iTunes. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, dann hinterlass bitte einfach einen Kommentar unter dem Video. So viel dazu, jetzt aber viel Spaß bei dem Interview mit Moritz von der Borch.
Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Ja, lieber Moritz, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Hallo Julia, freut mich hier zu sein.
Bevor wir mit unserem Thema heute loslegen, nämlich mit Stress, vielleicht kannst du einfach ein paar Worte zu dir, zu deinem Hintergrund sagen und was, ja, ich finde es immer ganz spannend, auch zu wissen, was hat jemanden dazu bewogen, sich tiefer mit Gesundheit und auch mit diesen Themen wie Stress und Bewegung zu beschäftigen.
Das Nette ist eigentlich, werde ich ja jetzt heutzutage als Medizinjournalist bezeichnet. Und dann fragt man sich, wie man eigentlich dazu kommt. Und das Nette dabei ist eigentlich, dass ich gar nicht als Journalist angefangen hatte, sondern im Fitnessbereich. Sprich, ich habe dort meine Ausbildung gemacht. Ich habe Prävention und Gesundheitsmanagement studiert. Das heißt, man sollte meinen, auf einem höheren Niveau sich damit beschäftigen. Und das Ziel war eigentlich, dass ich im präventiven Bereich arbeiten wollte. Sprich, Menschen davon schützen wollte, vielleicht schwere Erkrankungen zu bekommen und so weiter. Und als ich dann im Fitnessbereich auch arbeiten durfte, sogar als Clubleiter und später als Regionalleiter, war immer noch, wahrscheinlich hat das jeder, der im Dienstleistungsbereich arbeitet, vor allem für Menschen so ein leichtes Helfersyndrom und möchte halt den Leuten wirklich helfen. Das kennen wahrscheinlich viele. Und du kommst schneller an deine Limits, an deine Begrenzung. Und überleg mal, Julia, wie viele Trainer deiner Meinung nach haben ein wirklich gutes Wissen von Krankheiten wie Morbus Bechterew, Morbus Crohn, Autoimmunerkrankungen, Multiple Sklerose, meinetwegen auch Diabetes?
Ja, ein Bruchteil, 10% vielleicht.
Höchstwahrscheinlich. Ich hatte es auch da in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet hatte, hatte ich es versucht, auch ein Netzwerk aufzubauen, sprich mit Schulungen zu arbeiten, sowohl für die Trainer, Trainingsleiter, auch für Firmen und dort die Informationen weiterzugeben. Das Problem ist aber auch, dass im Fitnessbereich nicht an oberster Stelle steht, Menschen zu helfen, sondern sie dazu zu bringen, ins Fitnessstudio zu gehen und dort zu bleiben. Das ist ein bisschen was anderes. Das heißt, da war auch so ein Gewissenskonflikt. Das heißt, auf der einen Seite habe ich versucht, Menschen zu helfen, auf der anderen Seite hatte ich meine eigenen Einschränkungen. Und das ist, wenn du so willst, eine gute Einleitung auch zu dem Thema heute. Das war ein Stressor. Wenn du Menschen helfen willst, du kannst es aber nicht. Du hast ein, sagen wir mal, Loyalitätsproblem. Deine Ideologie wird eingeschränkt. Dann hast du einen Gewissenskonflikt. Und im Endeffekt war das einer der großen Punkte, die mich auch dazu geführt haben, zu sagen, das geht nicht so weiter. Mhm. Weil du hast eine Stunde Zeit für einen Menschen. Und sagen wir mal, der hat eine ordentliche Erkrankung. Ordentlich. Eine ernsthafte Erkrankung. was tust du dann? Kannst du mir nicht tun. In dem Laufe der Zeit, bei mir war das so, ich habe gearbeitet und in meiner Freizeit, das klingt ein bisschen komisch, habe ich mich mehr und mehr mit anfanglich natürlich nicht mit Studien, aber sobald das wissenschaftliche Arbeiten bei mir drin war, mich mehr mit den Studien beschäftigt. Und das ist jetzt, sagen wir mal, seit etwa 10 Jahren so. Das heißt, ich habe gelernt und mir selber beigebracht, wie kann ich mit wissenschaftlichen Studien mein Wissen vergrößern? Was kann ich lernen? Wie funktionieren Systeme? Und das Nette war auch, je mehr man sich damit beschäftigt hat, umso mehr hat man auch verstanden, was wir so derzeit tun, sieht nicht so erfolgreich aus. In verschiedenen Bereichen.
Ja.
Und das hat auch seine verschiedenen Gründe. Das ist alles okay. Und von dem Wissen, was ich hatte, konnte ich auch nicht diese Informationen weitergeben. Und so entstand eigentlich auch meine Webseite, yourfunctionalmedicine.com, auf der ich einfach nur Interviews mit klugen Leuten oder selber Artikel schreibe, die einfach frei zugänglich sind für die Menschen, ohne dafür irgendwas zu erwarten. Weil das ist auch der Wunsch, wie das entstanden ist. Das Interessante dabei war dann, dass auch Leute auf mich zukamen und haben gesagt, hey, würdest du auch für uns schreiben? Anscheinend, weil meine vielleicht gleich zynische Art denen gefallen hat, weiß ich nicht. Und so bin ich mehr und mehr in diesen Bereich, okay, journalistisch arbeiten, reingekommen. War auch vielleicht nicht am Anfang so der Gedanke, aber da habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Und zusätzlich kam auch, dass ich bei einem Verein für Journalisten angefragt hatte, würde ich denn aufgenommen werden? Und die sind meine Arbeit durchgegangen, haben sich geschaut, was ich getan habe und haben mir dann eine Mitgliedschaft gegeben.
Okay, super.
Was ein großer Schritt ist. Das heißt, ich darf jetzt mit einem Presseausweis auf medizinische Vorträge gehen und kann mich noch toller vorkommen oder sonst irgendwas. Das ist irrelevant. Aber so kam es zu diesem Schritt und ich bin sehr glücklich damit, weil ich auch mit Menschen zusammenarbeiten darf, die einen ähnlichen Gesichtspunkt haben, die mit mir zusammenarbeiten, die, wenn ich zum Beispiel, wenn mir selber das auffällt über eine gewisse Substanz und ich sage, hey, da gibt es einen Kontext, dass die dementsprechend auch mit mir sprechen und sagen, wie können wir das denn verbessern? Was ist der Kontext? Was sind die Sachen, die drumherum wirken? Und ein Riesenthema dabei ist das heutige Thema, das ist Stress. Oder die Reaktion, die Stress bedeutet.
Genau. Ich meine, das Stress, das ist ja so ein Wort, mit dem glauben zumindest viele Leute, was anfangen zu können. Oder es wird sehr inflationär verwendet, teilweise. Und eben, du hast gesagt, Stress ist ein zentrales Thema für dich, der Umgang mit Stress, einerseits aus deiner eigenen Erfahrung und aus dem, was du gelernt hast. Ja. Das heißt, kannst du mal kurz beschreiben, was ist Stress eigentlich?
Also erstmal wahrscheinlich eine Wahrnehmung. Die meisten Leute verstehen Stress wahrscheinlich auch als eine Reaktion. Sprich, ich habe irgendeinen Stressor. Es gibt verschiedene Versionen, verschiedene Arten von, kommen wir nachher wahrscheinlich auch darauf zu sprechen. Und mit denen wird unser Körper konfrontiert. Da muss man erstmal unterscheiden. Ist es ein akuter Zustand? Ist es ein chronischer Zustand? Ist es ein, sagen wir mal, positives Erlebnis oder ein negatives Erlebnis? Ich kann positiven oder Eustress erleben und sagen, oh cool, sagen wir mal, ich freue mich auf mein Training. Training ist ein Stressor. Aber ich habe Spaß dabei. Ich freue mich dabei, Gewichte zu bewegen oder sonst was, passt auch ganz gut. Habe ich oft genug selber erlebt bei Leuten, natürlich. Und das ist ein positiver Effekt. Auch akut könnte man beim Training sagen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, wenn ich ein kurzes Training habe, mit lang genug Pausen dazwischen, mit Erholung, dann ist es ein akuter Stressor, den ich auch gut einbauen kann. Und wenn ich nicht andere große Mengen an Stressoren habe, nochmal da auch wieder Kontext, wie viele Stressoren habe ich? Ein anhaltender Stress, gibt es verschiedene. Emotional, Arbeit, ganz viele. Und die über Dauer und vor allem die Menge können dazu führen, dass es dann der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt und dann auch auf Dauer langfristige Probleme bewirken. Stress selbst, was die meisten Menschen wahrscheinlich gehört haben, es hat irgendwas mit so einem Ding namens Cortisol zu tun. Da gibt es eine Stimulierung über den Kopf. Die HPA-Axis, wie man es nennt, Hypothalamus-Zirbeldrüse, glaube ich, heißt es. Und dann über die Nieren oder Nebennieren. Das ist dazu eine Ausschüttung kommt von Cortisol und auch anderen Sachen wie zum Beispiel Katecholamine, Prolaktin und Hemmung von anderen Sachen. Das ist auch meistens immer so ein negativer Feedback-Loop. Das heißt, schütten wir Cortisol aus, hemmt es die weitere Ausschüttung unter normalen Umständen beim akuten Stressor, wenn ich nicht erholen kann. Und das hat Einflüsse auf verschiedene Sachen. Da gibt es einen Unterschied zum Beispiel zwischen diesem positiven Stressor, wo sich das Blut verteilt, man wird aktiv, man hat diese anregende Situation und man möchte Vollgas geben sozusagen. Und das funktioniert. Also ich kann mich auch austoben. Nochmal, wie beim Sport. Ich kann einen Sprint laufen. Und es gibt den Stressor, dass ich zum Beispiel vor der Arbeit sitze im Büro und der Chef kommt vorbei und macht mich zur
Schnecke.
Ja, macht mich zur Schnecke. Und ich sitze da und kann nichts tun. Werde von ihm niedergemacht oder sonst was. Kennen wahrscheinlich einige. Und das ist ein Zustand, wo ich nicht fliehen kann, wo ich nicht irgendwas Körperliches tun kann, wo auch der Blutfluss komplett anders ist, wo auch die Reaktion ein bisschen unterschiedlich ist. Und das ist eigentlich ein super interessantes Feld, weil Menschen unterschiedlich auf Stress reagieren und die Art und Weise, wie der Körper darauf reagiert, auch unterschiedlich sein kann. Manche Sachen sind gleich, wie Stress, Cortisolausschüttung und ähnliche Sachen. Aber im Endeffekt, wie wir damit umgehen, hat einen riesen Einfluss darauf, was das für eine Wirkung auf uns haben kann, wie wir es wahrnehmen.
Mhm. Und wenn du sagst, es hat einen Einfluss, wie wir das wahrnehmen, kann man das beeinflussen? Also kann man sagen, naja, ich bin halt einfach so und ich muss damit leben? Oder gibt es da eine Möglichkeit, dass ich aktiv beeinflusse, wie ich auf Stress reagiere? Oder auch vielleicht auch so, dass ich erkenne, welcher Stress so für mich ein Problem darstellt, dass ich das identifiziere und auch entsprechend lerne, damit umzugehen? Also kann ich das beeinflussen?
Immer noch ein bisschen, nicht sagen eindeutig. Aber es gibt viele Sachen, die du machen kannst. Der erste Punkt ist, mir geht schlecht und ich weiß nicht warum. Irgendwas stresst mich unterbewusst. Was du gesagt hast, war das Wort, oder dieses Wissen zu haben, das Bewusstsein zu haben, weil manche Stressoren werden vielleicht vernachlässigt, obwohl die einen großen Einfluss haben können. Und der andere Punkt ist auch die eigene Einstellung zu einem Stressor. Da zu sitzen und sagen, und auch die Frage, kann ich es kontrollieren oder nicht? Also da gibt es ein paar Faktoren. Was mir immer noch eingefallen ist vorhin, was auch noch wichtig ist, ist, was Stress betrifft. Stress oder Cortisol wirkt eigentlich immunsuppressiv.
Mhm.
Das macht in einem Zustand von Stress gewissermaßen Sinn, auch mit dem Blutfluss und so weiter, obwohl es eigentlich das Immunsystem, ja, das ist eine Wechselwirkung unterschiedlicher Bereiche, es setzt das Immunsystem auf Kriegsführung am Anfang, es ist bereit zu kämpfen und dann gibt es noch eine Veränderung. Chronisch anhaltend kann es da durchaus zu anderen Ergebnissen kommen. Sprich, da gibt es eine Theorie von 2002 müsste es ungefähr gewesen sein, gab es eine schöne Studie, dass auch vermutet wird, dass unter chronischem Stress Cortisolrezeptoren, das gesamte System, schlechter wird, weniger sensibler.
Mhm.
Und dadurch wird dieser immunsuppressive Effekt von Cortisol nicht mehr richtig wahrgenommen, wenn proinflammatorische Zytokine, also die Signale, weiter stark laufen. Und dadurch haben wir irgendwann ein stark laufendes, dysfunktionales Immunsystem durch chronischen Stress. Und das kann natürlich dann wiederum zu anderen Problemen führen. Das Immunsystem ist gewaltig. Es ist eine unheimlich mächtige Waffe in unserem Körper. Positiv, wenn sie gut funktioniert. Negativ, wenn sie dysfunktional ist.
Mhm.
Das wollte ich nur dazu noch erwähnt haben, weil das, glaube ich, ein ziemlich großer Punkt ist für viele Menschen.
Ja, ich meine, was mir nur sozusagen bekannt war, war, dass zum Beispiel eben natürlich, dass das Immunsystem eher also unterdrückt ist,
ja.
Und dass das ja vielleicht auch viele kennen, dann wenn man im Urlaub, der erste Urlaubstag oder am Wochenende, wird man auf einmal krank.
Mhm.
Warum? Weil das Immunsystem auf einmal sich eine Antwort leisten kann, weil der Stress sinkt und der Körper mit einer Immunantwort endlich mal reagieren kann. Oder?
Stimme ich auf jeden Fall zu. Vor allem war das auch gut von dir gesagt, das System entspannt sich nicht, sondern wie du gesagt hast, das System hat die Möglichkeit, endlich mal auf die ganzen Probleme im Körper zu reagieren und dadurch werden wir
krank.
Vermutlich.
Mhm.
Typische Eigenart von Medizinjournalisten, keine klaren Aussagen machen.
Fein, möglicherweise.
Man könnte sagen, laut der Studien ist folgendes Ergebnis zu vermuten. Es scheint so zu sein.
Ja.
Das ist der eigene Schutz wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall zustimmen.
Ja. Aber wäre dann das, was du gesagt hast, dass wenn eben dieser Zustand über lange Zeit andauert und sozusagen die Rezeptoren weniger empfindlich auf Cortison reagieren, ist es dann eine Art von Cortisonresistenz? Oder?
Ich habe vorhin überlegt, ob man das vielleicht mit einer Form von Insulinresistenz vergleichen könnte. Der Gedanke kam auch so, das kenne ich doch irgendwoher. Ich denke mal, man kann das in dem Sinne sehen. Ich denke auch, wobei da gehen wir jetzt tief in den Bereich rein, dass auch wieder ein Umdrehen möglich wäre. Vielleicht. Müsste ich selber auch nochmal genauer nachsehen. Also da kann ich keine eindeutige Aussage machen.
Ja.
Was aber der wichtige oder der super interessante Punkt ist, was Stress betrifft, ist, es hat durchaus, und so wie wir es wahrnehmen und die Art von Stress, gibt es unterschiedliche Arten von, hat eine Veränderung der Genexpression, was immens ist. Also wenn man sowas hört, denkt man sich, wow, das, was wir psychisch wahrnehmen, verändert die Expression von Genen in unseren Zellen.
Das heißt wie Gene ausgelesen, wie sie ausgelesen werden und ob sie ausgelesen werden, nur weil vielleicht nicht jeder weiß, was Expression bedeutet.
Ja, genau. Also das heißt, wir verändern die Aktivität oder wir verändern die Ausschüttung von verschiedenen Systemen, wie wir mit dem Ganzen auf Dauer umgehen durch das, was wir erlebt haben. Und das ist unglaublich spannend aus meiner Sicht. Dass man das auch wieder reversibel beeinflussen kann, das ist ja das Schöne an der Epigenetik, ist durchaus denkbar. Wo sind wir dann erstmal in diesem Zustand? Sprich zum Beispiel epigenetische Depressionen, könnte man fast sagen.
Ja.
Dann ist es auch wieder schwierig für diesen Menschen, da wieder rauszukommen, weil dann sitzt er drin.
Ja.
Und dann gibt es andere Faktoren wie soziale Unterstützung, die dann helfen können.
Das Interessante ist ja, dass selbst epigenetische, sage ich, Veränderungen auch vererbt werden.
Ja.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt, der oft unterschätzt wird, weil wenn man halt hört, ja, meine Großmutter oder sogar die Urgroßeltern, die hatten ja auch viel Stress. Ja? Mhm. Und haben kein Problem gehabt. Ich meine nicht nur, dass da viele, viele andere Umweltfaktoren, auf die ich jetzt dann noch gerne eingehen möchte, ja, nicht da waren, aber ich denke, dass auch das auf eine Art und Weise akkumuliert, möglicherweise, und vielleicht auch Generationen später weniger stressresistent einfach sind als die Generation davor.
Das ist absolut richtig, Julia. Da gab es Studien oder Untersuchungen zu Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, bei Menschen mit posttraumatischem Stresssyndrom, PTSD auf Englisch. Und die wurden untersucht und auch, also die Kinder wurden untersucht. Man hat festgestellt, okay, die haben eine andere Ausschüttung von Cortisol, die haben eine andere Art und Weise im Körper auf Stress zu reagieren. Und der Stress vererbt oder die Reaktion von Stress, nachdem man es als Vater oder Mutter erlebt hat, übertragen ist auf das Kind, wie vieles andere auch, lässt einen dazu bringen, vielleicht ganzheitlich zu denken oder das Ganze mit einem größeren Blickfeld zu betrachten.
Genau.
Und das kann es auch erklären, warum Kinder zum Beispiel dann auch anders reagieren als andere, obwohl sie in der gleichen Straße leben.
Mhm. Ja, absolut. Und vor allem, aber das Wichtige ist, was man auch gleich wieder eben sagen sollte und was du eh auch gesagt hast, ist, das ist reversibel. Es ist etwas, was man
wahrscheinlich
ändern kann. Man kann. Und das sollte auch Hoffnung geben. Und wir werden ja sicherlich, hast du dann sicher noch ein paar Tipps, was man da alles machen kann. Aber ich würde es noch gerne auf ein Thema eben nur zu sprechen kommen, das auch ein zentrales Thema in deiner Arbeit ist und jetzt auch ganz aktuell einfach immer wieder in den Medien herumkreist und auch sowieso auch in den einschlägigen Blogs zu lesen ist, und zwar elektromagnetische Strahlung.
Okay.
Ja, auf das würde ich jetzt noch mal gern eingehen, weil
so ein bisschen Pandoras Box, ja.
was ist das überhaupt? Also, weil für manche sagen, also man hat so diese zwei Seiten, das ist alles irgendwie nur Voodoo, ja, und Einbildung, und die Leute sollen sich nicht so anstellen. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht dann so den Alufolienhut auf und
sehr schön.
Also wo kann man das jetzt einordnen in diesem Spektrum? Ist es relevant? Wenn ja, wie wirkt es und was kann ich tun?
Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das Thema anfange, weil das ist ein Riesenthema. Du hast recht, viele Menschen sagen so, ja, das hat keinen Effekt. Und was auch noch dazu führt, dass viele Menschen es als Voodoo betrachten oder esoterisch oder spirituell, ist, dass es auch, und ich wurde selber damit schon konfrontiert, viele unseriöse Herangehensweisen an das Thema gibt. Im Grunde genommen, was ein elektromagnetisches Feld ist, jede Ladung, ein Elektron, ein Proton, besitzt ein elektrisches Feld. Das heißt, es sagt an seine Umgebung, hey, ich bin positiv oder negativ geladen. Und sobald diese Ladung in Bewegung kommt, entsteht dazu ein Magnetfeld. Und das koppelt aneinander und so entsteht ein elektromagnetisches Feld. Das ist in der Physik bekannt, das weiß wahrscheinlich jeder, der irgendwie damit zu tun hat. Und das ist völlig okay. Also diese kleinen Dinge, einfach gesagt, schwingen, oszillieren. Und diese Schwingung äußert sich auch, das ist alles jetzt einfach gesagt, äußert sich in einer Frequenz. Also zum Beispiel 50 Hertz, 500 Hertz, 100 Hertz. Je nachdem, Hertz bezeichnet, wie oft schwingt es in der Sekunde. Wenn es 50 Mal pro Sekunde schwingt, dann ist es 50 Hertz. Und diese Schwingung oder diese Frequenz ist eigentlich nichts anderes als ein Photon, was Energie, Wärme und Information weitertransportiert. Wärme wäre ein Beispiel. Hast du zu Hause eine Induktionsherdplatte oder sowas? Es ist warm, wenn du mit dem Kopf drüber bist zum Beispiel. Nicht drauflegen, aber drüber sein. Das ist Wärme, das ist infrarotes Licht, das ist eine elektromagnetische Frequenz. Da haben wir ein Beispiel dafür. Oder der Ofen selbst, ganz einfach. Information, ich meine, darauf basiert unsere Kommunikation. Handy, WLAN, das ist alles Information, die transportiert wird von einem elektrischen Gerät zum nächsten. Das Schöne ist, hast du schon mal ein EKG oder ein EEG benutzt oder gesehen, mitbekommen?
Ja.
Weißt du, was da gemessen wird? Das elektromagnetische Feld des Menschen.
Okay.
Du hast inzwischen Messmethoden, dass du auf bis zu 10 Meter Entfernung das elektromagnetische Feld des Menschen feststellen kannst. Ein MRT arbeitet mit der Schwingung von Protonen im Körper und macht daraus ein bildgebendes Verfahren. Ja. Das heißt, wir arbeiten schon intensiv mit dem elektromagnetischen Feld des Körpers. Die Erde selbst hat ein Magnetfeld und auch größere Dinge haben es auch noch. Das sind so die natürlichen Sachen. Auch hier nochmal, elektromagnetische Felder sind nichts Schlechtes an sich. Sie sind, wie sie sind. Je nachdem, wie wir sie einsetzen, können sie therapeutisch oder pathologisch wirken. Und ich habe bei dem Event oder bei dem Flowfest, wo ich selber auch noch Redner war, war genau dieses Topic mein Thema. Und da habe ich ein Beispiel herangezogen. Es gibt in jeder, in fast allen Zellen unseres Körpers, gibt es solche Pumpen oder Kanäle an den Zellen. Und die lassen bestimmte Sachen rein oder raus. Und hier ging es um das Thema Calciumkanäle. Also Kanäle, die dafür zuständig sind, dass man Calcium reinlässt. Und netterweise haben sehr schwache Frequenzen, sprich unsere Stromspannungen, zum Beispiel die auf 50 Hertz arbeiten oder Mikrowellen, haben die Fähigkeit, an den Calciumkanälen anzudocken, diese in Schwingungen zu bringen, weil sie resonieren, sie sind auf der gleichen Frequenz. Übrigens, ich habe jetzt keine Möglichkeit, Studien irgendwie vorzuzeigen, aber das habe ich selber aus Studien raus, die sehr gut dargestellt wurden.
Ja.
Die daran andocken, an den geladenen Aminosäurenresten, wenn man es genau wissen will, das System in Schwingung bringt, sie öffnet. Das Problem dabei ist halt, dass es nicht von unserem Körper selbst gemacht wird, sondern das ist ein externer Faktor, der dazu führt, dass unsere Zellen Calcium reinlassen. So, das mag jetzt nicht besonders klingen, wer vielleicht aber sich ein bisschen mit Biochemie beschäftigt hat, der weiß dann, oh, Calcium ist ziemlich wichtig eigentlich für unsere Zellen und hat viele Effekte. Unter anderem durch massiven Calcium-Einfluss kommt es zu über Stickstoffoxid und andere Sachen auch zu oxidativem Stress. So, oxidativer Stress, ungeschützt, unkontrolliert, hat eine große Menge an Problemen. Das gesamte System, das, was eigentlich dadurch passiert, ist vergleichbar mit einer Stressreaktion, einer Stimulierung der Zellen. Wir haben Calcium als Signal für den Tod von Zellen. Sprich, die hauen ihr Zytochrom 4, glaube ich, raus aus dem... Das geht, glaube ich, zu weit. Aber... Das führt dazu, dass einfach die Zellen den Löffel abgeben. Mhm. Was nicht gut ist, weil wir diese Zellen, solange sie noch intakt sind, eigentlich selber verwenden wollen. Unser Körper soll selber entscheiden, wann es zur Apoptose kommt oder zu
Recycling. Das heißt, übermäßiges Absterben.
Genau. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Oxidativer Stress oder Radikalproduktion in der Zelle führt natürlich dazu, dass manche Sachen geschädigt werden. Das kann auch dazu führen, dass die DNA-Stränge im Nukleus, im Zellkern beschädigt werden oder noch viel einfacher, weil exponierter, die DNA in die Mitochondrien werden. Und alle Leute, die sich jetzt heutzutage ein bisschen mehr mit der Gesundheit beschäftigt haben, wissen, dass die Dinge relativ wichtig sind, weil die sind zuständig für die Energieproduktion von uns. Und wenn die nicht gut laufen, sind wir selber, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir in einer Krankheit.
Ja, auf jeden Fall.
Dass wir krank werden. Du hast, es kam in der Tagesschau, da hatte ich sehr geschaut, durch die DNA-Schäden ist es möglich, Tumorwachstum zu kriegen. Im April diesen Jahres kam eine Meldung in der Tagesschau, dass jemand, der beruflich viel mit dem Handy gearbeitet hat, dass der Grund war, warum er einen Gehirntumor entwickelt hat an der Stelle, wo er halt immer telefoniert hatte.
Ja.
Und das ist soweit okay. Ich meine, schon mal interessant, dass es rauskam in der Tagesschau. Das Interessante daran war aber, dass das Gericht in Italien ihm recht gegeben hat.
Okay.
Der erste Fall auf Tagesschau, auf Spiegel Online und so weiter, wo sie gesagt haben, ja, dem Mann geben wir recht. Das heißt, wurde zugestimmt, dass Handys zuständig sind für Tumorwachstum in der Birne. Das war vielleicht dann doch sehr überraschend für mich, weil das waren offizielle.
Absolut, ja, wirklich, ja.
Zugeständnis.
Vor allem ist es, ich glaube, dass sogar irgendwo, dass sogar in der Betriebsanleitung sogar drinnen steht, dass man eigentlich nicht so nah hinhalten sollte zum Ohr oder am besten mit Freisprecheinrichtung telefonieren.
Wenn das die Lösung wäre für alles, Julia, dann wäre ich sehr glücklich. Aber es stimmt schon, dass der Abstand zu dieser Quelle immer noch den Effekt reduziert. Aber
ich meine, bei dem Event. Man merkt ja auch, dass es warm wird. Also.
Ja, aber das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, war nicht ionisierende Strahlung wie Röntgenstrahlung. Es hat nichts mit dem thermalen Effekt selbst zu tun. Es war ein weiterer Effekt. Also das mit dem bisschen Kopf glüht wie ein Weihnachtsbaum ist noch was ganz anderes. Das ist noch ein weiterer Faktor. Die beiden wurden da komplett rausgelassen. Was Dr. Martin Paul, das war der Veröffentlicher der Studie, mal hingewiesen hat, ist ein Effekt, der eigentlich gar nicht besprochen wird. Und das Schöne ist auch, die ganzen Ärzte sagen, ja, die Frequenzen sind alle zu schwach, die haben keinen Effekt. Doch, wenn es sozusagen auf der gleichen Welle schwingt wie manche Bereiche in unserem Körper, dann hat das einen Effekt. Okay. Also ja, absolut. Das ja. Vor allem bei dem Event war meine erste Frage an das Publikum, wer von euch hat alles ein Handy, mal Hand hoch. Überlegt mal, wer alles die Hand hochgebracht hat. Weil das so überall ist,
ja.
ist es ein Problem. Oder aus meiner Sicht ein Problem. Und was hier auch immer nochmal wichtig zu betonen ist, elektromagnetische Felder können therapeutische Effekte haben. Was ein Riesenschritt wäre, wenn wir uns mal hinsetzen würden und darüber nachdenken würden, okay, wie können wir positive Effekte nach oben bringen und negative Effekte nach unten bewegen.
Ja.
Das wäre ein Riesenfaktor. Und ich hoffe auch, dass sich damit einige beschäftigen werden.
Wenn man elektromagnetische Felder therapeutisch nutzen möchte, hängt es dann mit der Frequenz zusammen, oder?
Ja, da gibt es verschiedene Sachen, die Frequenz selbst. Also da nochmal kurz, weil ich das ein paar Mal jetzt angeschnitten habe. Verschiedene Systeme in unserem Körper arbeiten mit verschiedenen Frequenzen oder reagieren darauf am stärksten. Das heißt, sie sind in Resonanz damit, kann man es generell so sagen. Das heißt, wenn ich eine Frequenz benutze, die auf der gleichen Welle ist, sozusagen wie das Organ oder wie sagen wir mal, die Schilddrüse, wie irgendein System davon, dann reagiert die besonders stark darauf mit dieser Schwingung. Wir haben eine Veränderung von Struktur, wir haben eine Veränderung der Bewegung. Bei pulsierenden elektromagnetischen Feldern, das heißt, es wird immer wieder ein Signal gesendet, kommt das System in Bewegung und fängt an, aktiv zu werden. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Das heißt, es kommt auf die Frequenz an, Riesenpunkt auf jeden Fall. Und wenn ich eine Frequenz von 25 Hertz habe zum Beispiel, dann ist 50 eine harmonische, weil die sich in diesen Sinuskurven immer wieder treffen.
Okay. Ja.
Jetzt ist 50 Hertz aber stärker als 25. Das heißt, auch die Stimulierung, die Menge der Stimulierung wäre auch ein Punkt. Das heißt, wir wechseln jetzt von 4G auf 5G zum Beispiel mit unseren Handys. Ich habe einen stärkeren Puls, da wird schon festgestellt, okay, bei der Frequenz reagieren Schweißdrüsen besonders stark zum Beispiel. Mal gucken, was passiert.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob du dich damit auch beschäftigt hast, weil es gibt ja diese Magnetfeldmatten. Was hältst du davon? Weil ich müsste ja dann die einstellen können, also spezifisch müsste ich erstmal wissen, welche Frequenz ich verwende und dann dürfte ich die ja nur eben für jede Körperteil entsprechend eigentlich oder pro Organ oder je nachdem für den einen Anwendungsbereich dann spezifisch praktisch kalibrieren.
Also erstens würde ich wahrscheinlich keinem Menschen, der sich nicht damit beschäftigt, die Möglichkeit geben, die Frequenzen einzustellen, weil es ist komplex. Hier muss ich auf jeden Fall auf einen Menschen oder einen Menschen hervorheben, das ist Daniel Knebel. Der arbeitet über Mikrostrom. Und abhängig davon, was er stimulieren möchte, benutzt er verschiedene Frequenzen. Den habe ich auf dem Flowfest getroffen. Die haben uns sehr gut verstanden. Das ist ein unheimlich wertvoller Mensch. Wir werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr weiter darüber reden. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu benutzen. Und es gibt, wie gesagt, auch genug Studien, die sagen, es gibt positive Effekte, was die Matten betrifft. Es gibt etwas, was generell als positiv bezeichnet wird, und das ist die Schumann-Resonanz, also 7,83 Hertz, auf die wir stark reagieren, die einen positiven Effekt haben. Und es gibt Matten, die zum Beispiel auf Gleichstrom arbeiten, das ist ein weiteres Thema, sollten wir vielleicht nicht zu stark darauf eingehen, aber es ist ein ganz guter Faktor, wenn Atmung zu Gleichstrom verwendet wird, statt Wechselstrom. Die arbeiten mit der Frequenz von der Schumann-Resonanz, haben andere Effekte, und du siehst gute kardiovaskuläre Effekte, also das System kann sich auch entspannen.
Wie gesagt, ein positiver Effekt.
Es gibt gute und es gibt unseriöse Konstrukte, die gemacht werden. Was auch zeigt, und da stimme ich voll zu, dass wir immer noch sehr wenig über das Thema wissen. Wir beschäftigen uns damit, es gibt langsam Fortschritte, aber ich bin noch nicht der Meinung, dass wir da wirklich die Weisheit mit Löffeln gegessen haben. Aber ja, die Möglichkeit ist, dass es manche Matten gibt, die durchaus gut sind.
Ja. Aber du hast jetzt da keine dann sonst irgendwelche Empfehlungen oder Selbsterfahrung vielleicht?
Also Empfehlungen werde ich versuchen eh immer zu vermeiden. Einfach, weil ich selber den Wunsch habe, neutral
zu sein. Beziehungsweise,
ja,
worauf man achten muss, wenn man sich sowas kauft. Hast du deine, ich frage das jetzt nur so, ob du das da was hast, eine Art von, ja, du musst schauen, dass das XY draufsteht oder wenn... Aber es muss auch nicht sein, wenn das jetzt zu Wenn du da jetzt gerade nichts...
Welche Frequenzen benutzen Sie?
Okay.
Das ist schon mal super wichtig. Wenn es von natürlichen Frequenzen sind, dann kann es selten schlecht sein. Wenn Sie diese Frequenzen benutzen, sollten Sie Gleichstrom benutzen. Absolut wichtiger Faktor.
Okay.
Vor allem, wenn man, ich glaube, um Mitte des 20. Jahrhunderts, jetzt gehe ich doch noch ein bisschen drauf ein, weil man Mitte des 20. Jahrhunderts festgestellt hat, oh, pulsierend oder Wechselstrom hatte massive, teils sehr negative Effekte bei Lebewesen. Und Gleichstrom fast gar nicht. Mhm. Auch den Wechselstrom kann man positiv benutzen. Nochmal, es ist alles sehr weird. Es gibt kein Ja und Nein.
Ja.
Immer noch nicht. Es gibt so Ja wahrscheinlich und Nö eigentlich nicht. Und aber grundsätzlich bei den Matten, vor allem wenn man versucht zu imitieren, draußen auf dem Boden zu mimen, Erdung zu imitieren, sind auf jeden Fall zwei der wichtigsten Faktoren die Frequenz und Gleichstrom.
Okay.
Und ich möchte, oder was ich auch hoffe, ist, dass die Leute, dass diese Matten nicht über die Steckdose funktionieren. Mhm. Wenn ich darüber die Erdung beziehen möchte, das betrifft auch Erdungsmatten, solche Sachen, würde ich auf jeden Fall davon abraten, wenn diese Matten funktionieren, indem ich die Erdung anstecke von der Steckdose. Der Punkt ist der, ich habe zwar eine Erdung, bestimmt, aber gleichzeitig laufen auf dieser Erdung alle möglichen Frequenzen, Magnetfelder übertragen sich, koppeln sich an diese Autobahnen zum Körper selber hin. Das heißt, die ganzen Spannungen in den elektrischen Stromleitungen in unserer Wand übertragen sich mit der Erdung auf dieses Band und führen sich wie zu einer Achterbahn auf unseren Körper hin. Das heißt, wir bekommen die ganzen, da gibt es dann Sachen wie Dirty Electricity, aber auch die 50 Hertz, alles wird direkt zum Körper geführt. Das ist nicht gut.
Okay.
Das heißt, nicht eine Steckdose, vielleicht eine Batterie, Gleichstrom und welche Art von Frequenz.
Aha, super.
Wären so die ersten Punkte.
Okay. Ja, weil es ist einfach eben, es ist einfach toll, wenn man mal jemanden hat, der sich da so tief damit beschäftigt und auskennt. Und weil, wie du weißt, es gibt so viel Zeugs da draußen.
Man bekommt ein gutes, ich nenne das, soll ich das offiziell, mein BS-Meter, also das ist, also, dass ja. Ich ein bisschen verstehe, okay, was kann sein, was kann ich logisch sein.
Genau.
Ich würde mich niemals als Mensch beschäftigen, bezeichnen, der viel drüber weiß. Nochmal,
genau.
Weil einfach zu wenig drüber
wissen. Ja.
Aber es gibt sehr gute Informationen.
Im Verhältnis zu den zu 90% der Leute weißt du viel und bist du ein Experte. Und es ist einfach gut, eben so eine Art von BS-Meter zu haben, um zu sagen, kann das sein? Ja, das ist so auch immer für jede Art von, weiß nicht, Claim, den ich höre, da läuft bei mir immer ab, all mein Wissen über Physiologie und Biochemie und ich denke mir, und über Evolution und ich denke mir, kann das sein? Passt das da hinein in diese Basis, in dieses Basiswissen, ja? Und wenn es da grobe Dissonanz gibt, dann denke ich mal,
genau.
Eher
nicht. Hier auch nochmal ein Danke an dich, Julia, weil das Thema ist Stress und EMF sind da ein Bestandteil auf jeden Fall, wie gerade beschrieben mit den Calciumkanälen.
Ja.
Aber ich möchte mich nur bei dir bedanken, dass du das Thema noch extra angesprochen hast, weil ich finde, dass das viel zu wenig diskutiert wird.
Ja, es ist einfach, also es ist super spannend, aber es ist auch nicht so leicht, eben vernünftige und wissenschaftlich fundierte Aussagen zu bekommen. Ja, deswegen mein Dank an dich zurück.
Dankeschön.
Wir haben jetzt, also du hast jetzt erklärt, wie EMF wirkt und was die Problematik dran ist. Beziehungsweise, dass sie einfach da ist, vielleicht nicht gut oder schlecht ist, sondern vielleicht, wie soll ich das jetzt sagen, es beeinflusst ja auch, da können wir sozusagen wieder andocken an auch unser voriges Thema, wie unser Körper damit umgehen kann.
Ja? Da fällt mir noch schön ein, Calcium in den Zellen oder VGCCs, das sind die Calciumkanäle, sind zuständig für die Expression von so ziemlich allen Neurotransmittern im Gehirn. Das heißt, die beeinflussen Depressionen, Neuropsychiatrie. Sei mal so nebenbei erwähnt, das könnte vielleicht doch nicht so schön sein. Aber hier auch der wichtigste Punkt, und da gehen wir eigentlich über den, wie man mit Stressoren umgeht, ist auch, okay, wenn man jetzt genau darüber nachdenkt und sagt, okay, jetzt habe ich diese Input bekommen über elektromagnetische Felder, dann kommt der nächste Punkt, oh, das ist ja überall.
Eben.
Was tue ich jetzt? Oh mein Gott. Und so, also dann kommt diese Reaktion. Dann habe ich, das habe ich auch ein paar Mal dann gesagt bei dem Event, sich über einen Stressor zu stressen, noch zusätzlich, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Sprich, wenn ich so viel Stress habe. Kann man das, glaube ich, auf der Kamera sehen.
Ja. Ja.
Und ich kann so viel davon durch mein Wissen momentan reduzieren. Cool, da habe ich das schon mal geschafft. So, jetzt ist diese Menge aber noch über. Und dann kann ich gerade nichts ändern. Ja. Jetzt könnte ich mich voll drüber aufregen und sagen, oh mein Gott, die Welt ist eine Scheibe. Oder ich könnte etwas sagen, okay, das ist mein momentaner Stand. Gut, dass ich was reduziert habe. Mal gucken, wenn ich irgendwas wieder reduzieren kann, was mein Ziel wäre, dann werde ich das tun.
Ja.
Wenn es aber nicht der Fall ist, okay. Und das war's. Ja. Und das ist bei allem auch ein wichtiger Punkt. Ja. Weil obendrauf noch psychisch drauf zu reagieren, ist vielleicht nicht so die klügste Idee.
Das ist klar. Aber eben, wie gesagt, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt sozusagen, sich einerseits vielleicht auf organischer Ebene sich fitter zu machen oder den Körper vorzubereiten beziehungsweise resilienter zu machen? Und natürlich habe ich eine, vielleicht durch, weiß ich nicht, kann ich meine Mitochondrien irgendwie unterstützen? Kann ich was ändern, wie der Körper oder wie sensibel der Körper auf vielleicht auf EMF reagiert?
Achso. Es gibt Theorien über Calciumblocker. Ja, gut. Also was jetzt EMF betrifft.
Oder überhaupt, es muss jetzt nicht nur EMF sein, sondern generell ja. Stressoren aus der Umwelt. Ja,
das ist, ich glaube, das Coolste wäre wahrscheinlich jetzt erstmal so ein bisschen zu überlegen, was gibt es eigentlich alles für so einen Stressoren.
Genau.
Da fallen so ein paar Sachen ein, weil die sind unterschiedlicher Quelle, ob das jetzt die Arbeit ist selbst. Ich meine, nicht jeder arbeitet in einem Bereich, wo er sagt, ja, steht morgens auf, springt aus dem Bett und sagt, ja, ich darf wieder einen Tag arbeiten. Das passiert wahrscheinlich
nicht. Yeah, Montag.
Yeah, Montag, voll gut. Das heißt, das ist ein potenzieller Stressor für viele Leute auch da, von zum Beispiel 9 to 5, also von 9 bis 17 Uhr vom Rechner zu sitzen oder sonst was. Und dann haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, Schwermetalle, wir haben Toxine, wir haben Xenoestrogene und so weiter. Diese ganze toxische Belastung, die wir da haben, aus Plastikflaschen, aus Kosmetika, aus dem ganzen System da, das sind alles Stressoren auch von unserem Körper. Unser Körper muss das entgiften können. Dann haben wir ein ganz großes Thema, was auch zum Thema EMF kommt oder dazugehört, wenn du möchtest, ist Licht. Und zwar der falsche Umgang mit Licht auch. Künstliches Licht, wenn draußen in der Sonne herumspringen. Schlaf. Riesenthema. Mhm. Absolut. Und auch eine der Möglichkeiten, wenn man das gut macht, da auch wieder Toleranz aufzubauen. Schlaf ist einer der wichtigsten Faktoren überhaupt. Aber auch generell die Reizüberflutung. Da möchte ich dir ein Beispiel geben. Ich war letztes Jahr von Weihnachten und Silvester hin, war ich in Tasmanien. Extrem cooles Land. Wunderbar. Wunderschön. Vor allem aber auch, weil es komplett Bereiche gibt. Erstens, du kannst alles haben. Von Strand bis hin zu Tundra und Gebirge ist alles da. Gewaltige Seen, wunderschöne Natur. War absolut genial. Jetzt bin ich mit einer Freundin zusammen vom Norden von Tasmanien über den Westen runtergefahren nach Hobart, das ist die Hauptstadt, und dann von Hobart wieder zurück. Und wir waren konstant in dem 4-Wheel-Drive, haben in dem Auto geschlafen, haben auf Campingsites übernachtet, komplett Wildnis. Kaum ein Mensch. Und dann sind wir in Hobart angekommen, in der Hauptstadt von Tasmanien. Das war schon sowieso so ein bisschen seltsam, weil auf einmal waren überall Menschen. Aber den stärksten Effekt hatten wir beide, als wir, da gab es eine Einkaufsmeile in Hobart. Da sind wir in die Unterführung rein und ich habe sehr, sehr schnell Kopfschmerzen bekommen. Mir wurde übel oder mir wurde schlecht, einfach nur weil überall Lichter geblinkt haben. Laute Musik, okay. Lärm, ja. Signale. Und mein Kopf war nach diesen anderthalb Wochen Wildnis nicht mehr darauf oder daran gewöhnt. Er hatte dieses System nicht mehr die ganze Zeit präsent gehabt und jetzt kam es mit voller Macht auf uns. Mhm. Das ja. Interessante ist, wir bekommen das, vor allem wenn ich in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel lebe oder auch München in größeren Städten, haben wir das jeden Tag.
Ja.
Es ist nicht so, dass unser Körper sagt, ah ja, das passt schon, sondern das bekommt man immer noch mit. Man hat es halt geübt oder sich adaptiert, unheimlich cool eigentlich, damit zurechtzukommen. Deswegen Reizüberflutung in der heutigen Zeit ist unglaublich.
Ja, ich glaube, das ist eben den wenigsten Leuten bewusst, wie belastend das tatsächlich ist.
Auch, fahrt mal anderthalb Wochen in der Wildnis und fahrt dann in die Stadt zurück. Macht das einfach mal.
Ich denke, das hat auch sowas mit einer Art von Desensibilisierung zu tun, dass man einfach, wie wenn wenn ich mir eine Kleidung anziehe, spüre ich kurz den Stoff auf der Haut und irgendwann spüre ich ihn nicht mehr, weil eine ständige Reizung da ist.
Schönes Beispiel, ja.
Das würde mich wahnsinnig machen, wenn ich das jetzt ständig fühlen würde. Und aber es ist da und die Reizung passiert. Meine Nerven wissen, dass Stoff da ist, aber es wird halt runterreguliert. Und ich glaube, sehr ähnlich passiert, oder ist das auch, dass wir sind in der Stadt oder wir haben dauernd Licht, Lärm, Leute um uns herum. Die Reize sind da, sie treffen auf uns ein, aber es wird von der Wahrnehmung her
gefiltert.
Ja, genau. Und ich glaube, wenn man so ein schönes Detox macht, so ein Menschen-Detox, Zivilisations-Detox, dann ist es wie so ein, weiß nicht, wie so ein Reset.
Ja, hat sehr viele positive Effekte auch. Man ist danach schon ein bisschen anders drauf.
Ja.
Von den Themen gibt es aber immer noch eines, was wahrscheinlich viele kennen, das ist Ernährung. Mhm. Jetzt dazu sagen, welche derzeitige in favor stehende Ernährung eine gute Idee ist, da möchte ich mich davon zurückhalten. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass zum Beispiel eine übergroße Ernährung mit Omega-6 negative Effekte auf den Körper zu haben scheint. Und da sind sich auch sehr, sehr viele einer Meinung. Künstliche Transfettsäuren. Es gibt natürliche, die ganz okay sind oder gut sind. Aber künstliche Transfettsäuren oder auch eine dogmatische Ernährung, sprich, wenn ich jetzt eine Ernährung materiell oder mental gekauft habe, die funktioniert nicht und ich habe langfristige Folgen. Dann kann es passieren, dass ich dann völlig genervt oder gestresst und überzeugt das noch härter mache. Weil das muss ja funktionieren. Und das kann durchaus auch ein Stressor sein für viele Menschen. Sicher, ja. Und zuletzt natürlich auch ganz großer Faktor, weil der Mensch ein soziales Wesen ist. Sind soziale Interaktionen positiv oder in diesem Fall negativ oder Isolation. Mhm. Und vor allem bei Menschen mit Depressionen kann es häufig auch dazu kommen, dass diese Menschen sich isolieren. Mhm. Das ist in der Regel auch keine so gute Idee und es ist schwer, da auch wieder rauszukommen.
Ja.
Aber definitiv ein Riesenfaktor. Die Psyche hat einen enormen Effekt auf unseren Körper.
Mhm. Ich glaube, das ist eben, auf der einen Seite haben wir so viele Menschen um uns herum, aber auf der anderen Seite haben wir keine wirkliche sozialen Gruppen mehr. Also wir haben keinen Tribe mehr, keine Familie mehr.
Ich wollte dich gerade fragen, wie viele Menschen haben wir heutzutage um uns herum? Ja. Wir haben Facebook, das sind keine Menschen. Das sind soziale, digitale Interaktionen.
Ja.
Es ist nichts mit Berühren, es ist nichts mit dementsprechenden auch, nehmen wir als Beispiel was recht bekanntes, Oxytocin oder sonst was, sondern wir haben einfach nur, wir bekommen auf Facebook einen Daumen nach oben und wir haben eine Dopaminausschüttung, deswegen und freuen uns.
Ja, es ist halt super belohnend, sofortig.
Richtig. Addiktiv.
Ja.
Wahnsinn. Das hat nichts mit sozialen Interaktionen wirklich zu tun.
Genau. Ich habe mal gelesen, dass das auch ein Grund ist, also auch natürlich das Fernsehen am Abend zum Beispiel, es suggeriert einem sozusagen dieses Sitzen ums Lagerfeuer gemeinsam eigentlich den Abend zu verbringen. Das ist ja auch das, was eigentlich evolutionär sicherlich da ist, dass man am Abend zusammensitzt und das im Kreise seiner Gruppe verbringt. Und ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Leute einfach den Fernseher laufen haben, weil es wie ein Surrogate ist, wie ein Ersatz für Interaktion oder für menschliche Stimmen, dass man nicht einsam in seinem Wohnzimmer sitzt.
Ja, ich meine, genau, nimm das Beispiel, wenn kein Fernseher da wäre und du wärst allein zu Hause, dann würdest du auf dem Sofa sitzen. Das ist vielleicht nicht so schön. Kannst du nur buchen, dann ist wieder gut.
Ja.
Aber denkbar, klar. Ich meine, abgesehen davon, dass halt ein Fernseher seine eigenen Effekte hat, Thema Licht zum Beispiel,
am Abend.
Aber am Lagerfeuer zu sitzen und gemeinsam vielleicht irgendwie den Abend zu verbringen, hat wahrscheinlich ganz andere Effekte.
Geschichten erzählen, musizieren ist, glaube ich, auch extrem wichtig, Musik zu machen. Musikinstrumente sind auch schon ganz lang Teil unserer Geschichte. Und man hat manchmal, gerade im, wenn man jetzt so vielleicht im Paleo-Bereich unterwegs ist oder wo auch immer, ist oft ganz gern eben der Fokus zu sehr vielleicht auf Ernährung oder es geht nur um die Nahrung. Die ist wichtig und das ist eine der Säulen sicherlich, weil wenn ich entzündungsfördernde Lebensmittel zu mir nehme, wird das einfach nicht positiv sein oder Nährstoff. Ich denke, so einerseits von der Ernährung her kann man sagen, sie sollte wenig möglichst entzündungsfördernd sein und nährstoffdicht.
Ja.
Ich glaube, da kann man vielleicht sich darauf einigen, aber dass einfach auch diese anderen Aspekte, wie du sie angesprochen hast, das Stressmanagement, der Schlaf, aber auch diese Sachen wie soziale Interaktion, wieder gemeinsam was tun, auch kreativ sein, was zeichnen, basteln, was Hobbys, herstellen,
Kunst,
was
ja.
manuell machen und musizieren.
Und das, was du gesagt hast mit der Säule, fand ich schön. Könnte man auch direkt mal die Zuhörer fragen, könnt ihr ein Haus auf einer einzigen Säule bauen?
Genau.
Und das ist vielleicht dann doch ein großer Punkt.
Ja.
Jetzt wegen Stressor, achso, ja, auch wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch, kann ich den Stressor kontrollieren oder nicht?
Genau.
Riesenpunkt. Nehmen wir mal als Beispiel für einen kontrollierbaren Stress. Ich habe die Tendenz, jetzt wieder zu dem Training zurückzugehen.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
Wahrscheinlich schon so. Das ist ein, ich meine, ich kann aufhören, wenn ich möchte. Sowas zum Beispiel. Ich kann ein Ende setzen, ich kann die Intensität steuern, das ist alles gut. Das ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel, weil das können viele Menschen sich mit verbinden. Ein unkontrollierbarer Stress ist einfach etwas, was ich nicht ausweichen kann. Da können wir wieder zu der Arbeit zurückgehen.
Ja.
Wenn mein Chef sich einen Spaß daraus macht, mich jeden Morgen erstmal zur Sau zu machen, das zur Routine macht, dann und ich dem nicht ausweichen kann, glaubt man, dann ist das ein sehr negativer Stress. Vor allem, wenn das jeden Tag macht, dann ist es ein chronischer Stress. Dann stehe ich auch morgens die Haare und sage, yeah, Montag, sondern sage, oh, nein. Also das sind zum Beispiel zwei Unterschiede. Und ob man einen Stressor kontrollieren kann, ist enorm wichtig.
Mhm.
Oder sich selbst bewusst zu machen, dass man ihn kontrollieren kann.
Ja.
Beispiel. Und da reden wir jetzt auch über Toleranz. Ich habe für das Unternehmen gearbeitet damals im Sportbereich. Und für mich war das so ein Zustand so, ja, das ist nun mal so. Ich versuche mein Bestes damit umzugehen, versuche selber den Menschen zu helfen und das damit zu verbinden, was übrigens cool war, weil dadurch hatten wir dort, ich war auch oder mit meinen Leuten da, hatten wir eine extrem geringe Fluktuation, weil die Menschen einfach glücklich waren. Schöner Seiteneffekt gewesen. Ich habe das auch so dann immer gemacht. Aber es gab andere Sachen, die mich immer wieder in den Konflikt gebracht haben. Und eigentlich war der für mich nicht kontrollierbar, weil ich hatte ja schließlich meine Arbeit bei diesem Unternehmen. Aber es gab eine Möglichkeit, es zu kontrollieren. Und das war zu der Geschäftsführung zu gehen und zu sagen, tschüss. Das ist eine harte Entscheidung.
Ja.
Aber ich habe mir selber auch gedacht, ich möchte ihn mit 30 an einem Herzinfarkt sterben.
Mhm.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen stark gesagt, aber das ist doch das, meine Entscheidung, die ich dadurch getroffen habe. Aber sich selber auch immer bewusst zu machen, ich kann diesen Stress kontrollieren, indem ich diese Entscheidung mache.
Weil noch schlimmer oder noch schwieriger wird es halt dann, wenn ja der Stressor halt in der eigenen Familie ist.
Ja, also soziale Probleme oder soziale Konflikte in der Familie, ich meine, heutzutage gibt es wahrscheinlich ziemlich viele von, wie, sagen wir mal einfach sowas wie, dass sich die Eltern scheiden oder streiten und nicht scheiden oder sonst etwas. Das ist ein Bereich, da würde ich fast sagen, wahrscheinlich ist ein Medizinjournalist nicht die richtige Person für den Bereich. Ich könnte höchstens sagen, was so meine eigene Einsicht darin ist und wie meine Meinung dazu ist. Und die ist auch nicht unbedingt von mir, sondern auch von Freunden oder durch Gespräche mit Freunden entstanden. Und der erste Punkt, ich meine, wenn ich jetzt einen Konflikt mit einem anderen Menschen habe, das ist jetzt mal nicht von zwei anderen, sondern sagen wir mal, irgendwie der andere denkt, ich bin doof, ich denke, dass er doof ist und das stresst uns, wäre der erste Punkt, an sich selbst zu arbeiten. Das mag schwierig sein, vor allem in dem Moment, weil man die ganze Schuld auf den anderen schiebt, aber häufig ist es so, dass für einen Konflikt zwei Menschen zuständig sind, nicht einer. Und deswegen sollte man vielleicht auch selber sich überlegen, ob man sich komplett fair verhalten hat, ob es nicht vielleicht auch ein Missverständnis war. Dass man denkt A und der andere kommt B mit und das macht ihn sauer, obwohl A wäre für ihn auch lustig gewesen.
Ja.
Und so kommt es auch zu Konflikten. Und das nicht auszusprechen, sich mit dem anderen auszusprechen, ist ein Riesenfehler. Weil man dann, warum auch immer, sich davor zurückhält, es könnte ja doof sein, ich möchte mich mit dem Menschen nicht konfrontieren, es gibt das Vermeidungsverhalten. Ich versuche dann eher in die Konfrontation zu gehen. Kann auch schwierig sein, weil der andere vielleicht zurückschlägt. Aber da muss man so ein bisschen gucken, wie das mit der Situation ist. Aber der wichtigste Punkt ist erstmal, bei sich selbst nachzudenken oder das vom anderen wahrzunehmen.
Mhm.
Und was mir auch was mir auch eine gute Freundin von mir erzählt hat, das ist Jasmin Emmerich von Neo Osteos, eine sehr gute Freundin von mir, hat sie aber auch gesagt, zu überlegen, was das Bedürfnis des anderen ist.
Ja.
Sprich, warum verhält er sich so?
Ja.
Sich darüber Gedanken zu machen. Das ist unheimlich wertvoll, wenn man sich in die Lage des anderen versetzt. Das ist Konfliktlösung. Und zwar, es erfordert eine Offenheit von einem selbst, aber es ist enorm wichtig, um Konflikte zu lösen.
Ja.
Und hier auch, schlimmstenfalls, gut, familiär ist jetzt was anderes, aber sagen wir unter Freundschaften, habe ich wirklich eine Art Energievampir oder sonst irgendwas anderes, dann muss man halt auch drüber nachdenken, egal wie sehr man diesen Menschen schätzt, diesen Kontakt abzubrechen.
Ja.
Ihn zu konfrontieren, eine gewisse Zeit zu lassen. Sagen wir mal, man hat einen Konflikt und der läuft schon weiter hin und sagt, okay, ich werde es noch zwei Monate versuchen, zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, diesen Konflikt zu lösen, wenn das nicht funktioniert und es mich viel Kraft kostet. dann ist immer noch, um es zu kontrollieren, diese Möglichkeit da.
Ja.
Das ist zumindest inzwischen meine Denkweise über das Ganze. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt der Sohn ist und eine Mutter und ein Vater streiten, ist damit schwierig.
Ja.
Und da sehe ich mich selber nicht an der Stelle, das beurteilen zu können.
Aber das war schon sehr gut. Ich denke, die Punkte, ja, die Selbstreflexion ist sicherlich wichtig, auch mal drüber nachzudenken, was ist von mir ausgegangen, weil, wie gesagt, es gehören sicherlich immer zwei dazu. Und die andere Seite ist sicherlich auch, dass man sich versucht, in die andere Person hineinzuversetzen und einfach diesen den Blickwinkel des anderen versucht zu verstehen. Und ich meine, das ist auch eine wichtige persönliche Schulung, denke ich, zu versuchen, andere Menschen zu verstehen und sich hineinzuversetzen.
Und das muss ich mir ständig auch immer selber sagen. Also ich bin absolut menschlich dabei. Wenn ich irgendwie genervt bin durch irgendwas, dann muss ich auch erstmal tief durchatmen. Übrigens auch eine Möglichkeit, Stresstoleranz zu beeinflussen, ist Atmung.
Ja.
Einfach mal, ich meine, es gibt verschiedene Techniken, die angepriesen werden. Ich finde die Blockatmung ganz gut. Also das heißt, 4 Sekunden einatmen zum Beispiel, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten und so weiter. Weil sie einen dazu zwingt, ruhig und bewusst zu atmen. Aber auch einfach mal tief einzuatmen und wieder auszuatmen, ist schon ein Riesenfaktor. Weil wenn ich gestresst bin, aufgeregt bin, dann vergesse ich, so komisch das auch klingt, oder vergesse ich richtig zu atmen.
Ja.
Sonst würde ich umfallen. Aber es ist dann meistens so eine Schlüsselbeinatmung. Und das merkt man nicht ganz. Oder ein sehr flacher Atmen. Und diese ganze Luft kommt eigentlich nicht ganz rein. Und dann einfach das mal tief einatmen, wieder ausatmen, hat einen Rieseneffekt. Kann jeder gerne jetzt auch machen, wenn er es hört. Einfach mal tief einatmen, tief ausatmen. Ja, hat einen sehr angenehmen Effekt, einfach nur, weil man merkt es auch sofort.
Ja.
Und noch ein Punkt zu diesem, was ich gerade gemeint hatte, Vater zu Mutter und Kind. Ich meine, da wäre das Problem nicht das Kind, was drüber nachdenken sollte, da sollen die Eltern mal drüber nachdenken, weil wir über Stress reden und wie das die Kinder beeinflusst, wenn die Eltern streiten.
Ja.
Da gibt es jetzt Versuche mit Mäusen, weil man das mit Menschen nicht unbedingt machen möchte. So, hey, streitet euch mal und setzt es dazu. Hat man das Kind nur für ein paar Stunden am Tag von der Mutter entfernt, hat es eine ganz andere und viel extremere Stressreaktion als Mäuse, die nicht da waren. Also auch dieser Bezug ist enorm wichtig. Und auch wieder in der heutigen modernen Zeit wird es stark vernachlässigt.
Ja, ich denke jetzt gerade an 2 Wochen nach der Geburt schon zur Tagesmutter und etc. etc. Es ist eben leider ja ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchte man vielleicht zurück in den Beruf, nicht so lange weg sein. Aber auf der anderen Seite ist halt das Kind und die Beziehung zum Kind extrem wichtig. Und denke, so die ersten 3 Jahre ist es wirklich zentral, dass man engsten Kontakt mit dem Kind hat.
Stimme ich zu.
Und man schiebt immer alles und auch so gerne auf, jetzt sind es halt die bösen Computerspiele und davor waren es vielleicht Krimis, ja, oder sonst was, aber ich denke, das ganze Bild ist wesentlich komplexer, als das jetzt nur auf Computerspiele zu reduzieren, warum Kinder aggressiv sind und sich nicht konzentrieren können oder schwieriger sind.
So. Da wieder, können wir wieder bei dem Punkt erstmal vielleicht an sich selbst arbeiten. Erstmal überlegen, was habe ich vielleicht, bin ich ein Teil davon, bin ich ein Teil dieses Problems?
Ja.
Wenn ja, was kann ich verbessern?
Ja.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über daran arbeiten wollen, mit Stress so ein bisschen umzugehen, ist der erste Schritt auch hier, die Wahrnehmung von Stress.
Mhm.
Ohne Scherz, Julia, da gibt es einige Studien dazu, die sich mit dem Thema beschäftigen und sagen, okay, wie reagiert jemand, wenn jemand zum Beispiel etwas eher als eine Herausforderung sieht, als ein Problem? Das ist jetzt psychologische Tricks. Das heißt, man sagt, okay, ich versuche bewusst zu sagen, dass es kein Problem ist, sondern ich sage, dass es eine Herausforderung ist. Das kann jeder auch wieder für sich versuchen. Das ist mit Wörtern sich selbst zu beeinflussen.
Ja.
Und das funktioniert auf Dauer wirklich erstaunlich gut. Aber auch einfache Sachen wie Optimismus und Pessimismus. Na, das funktioniert ähnlich. Oder ja, jetzt machen wir es erstmal, jetzt schauen wir, wie es funktioniert.
Ja.
Lass mal Gas geben.
Ja.
Was kann Schlimmstes passieren oder sonst was? Einfach mal.
Genau, das ist super. Das finde ich auch immer sehr wichtig, zu sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Und hier auch immer der Punkt, natürlich ist es leicht gesagt, das weiß ich auch. Also ich kann es jetzt auch sagen. Ich werde aber auch wöchentlich, monatlich, täglich vielleicht mit solchen Sachen konfrontiert. Und dann ist es aber auch wieder zu diesem Punkt, dass ich dann auch zu solchen Schritten zurückkehre, mich selber daran erinnere und sage, okay, es ist kein Problem, ich kriege das hin. Mal gucken, wie es ist, eine Herausforderung.
Genau.
solche Schritte sind enorm wichtig. Das sind Steps, die kann jeder machen. Ich muss kein teures Auto dafür kaufen oder sonst irgendwas, eine riesen Investition machen, teures Auto kaufen. Aber es ist einfach umzusetzen. Man kann es Stück für Stück für sich einarbeiten. Mhm. Auch wenn es am Anfang nicht klappt, einfach Zeit geben und im Laufe der Zeit versuchen, umzusetzen.
Super, ja.
Dann auch, und da immer wieder das Mittelmaß finden, Bewegung selbst. Sich auszutoben ist eine gute Idee. Exzessiv das als Rechtfertigung für irgendwas anderes zu finden und sich mit körperlicher Betätigung selbst zu zerstören, ist keine Behandlung von Stress, sondern ein Stressor. Aber jetzt meinetwegen, und wenn es auch nur ein Spaziergang im Wald ist, was sogar eine coole Idee ist, ist ein sehr, sehr schöner Ausgleich. Mhm. Wenn ich sage, viele Menschen lieben die Natur, würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, weil es einen beruhigenden Effekt auf uns hat. Okay. Einfach mal im Wald spazieren gehen, wenn man die Zeit hat, und die Zeit findet man höchstwahrscheinlich. Ja. Dann das einfach mal nutzen. Macht einen ruhiger. Meditieren wäre da auch so ein Punkt. Da muss ich sagen, es gibt manche Menschen wie mich, dass sie vielleicht Schwierigkeiten damit haben könnten. Ich habe es ein paar Mal gemacht. Ich habe auch mal, das war am Sonntag, bei dem Flowfest gab es nochmal so ein Treffen, da haben wir auch zusammen meditiert. Und das ist auch mal ganz gut, wenn man es alleine nicht unbedingt machen möchte, vielleicht in einer Gruppe mit Freunden, mit denen man gern zusammen ist. Auch, da hat man gleich wieder soziale Interaktion auch dabei.
Genau.
Stressresistenz kann aber auch durch bestimmte Stimuli verbessert werden. Muss jeder für sich auch entscheiden, ob das gut funktioniert. Ich bin ein großer Freund von kalten Duschen. Mhm. Oder wer fortgeschrittener ist, kalt baden. Gibt es einige Studien dazu. Stressresilienz gehört auch dazu. Super interessant ist auch das. Oder zum Thema Kälte werde ich auch, du bist auch auf der Paleo Convention.
Ja.
Ja, dann sehen wir uns da. Das ist so ein Teil, den ich dann machen werde. Ich werde ein bisschen über Kälte erzählen.
Ah, super.
Sehr, sehr, sehr interessantes Thema.
Welches Thema sein wird, ja. Mhm. Über Kälte.
Genau. Und ja, es gibt auch Supplemente, die man benutzen kann. Mhm. Wobei ich bei den Supplementen oder Nahrungsergänzungsmitteln immer sage, ist so die erste Regel, first do no harm. Also erstmal keinen Schaden bewirken. Natürlich kann ich Sachen nehmen wie Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, um meine Depression zu verbessern. Da aber mit Vorsicht, weil wir wissen über diese Serotonin-Rezeptoren, wir kennen nicht mal alle. Und es kam letztes Jahr in Nature, also einer sehr anerkannten medizinischen Journal, kam raus, dass zum Beispiel es andere Rezeptoren gibt von Serotonin, wie 5-HT1A war es, glaube ich, im Hirn, die durch Serotonin andocken, bei einem Zustand von Angst sorgen. Mhm. Also das ist so das Gegenbeispiel von füge keinen Schaden zu.
Ja.
Was man benutzen kann, wären zum Beispiel sogenannte Adaptogene. Adaptogene sind, haben ein paar Regeln, zum Beispiel, dass sie keinen Schaden anrichten dürfen, dass sie regulierend wirken und dass sie auf zellulärer Ebene arbeiten. Beispiel dafür wären, gut, das kennen die meisten, Ginkgo zum Beispiel, aber auch andere Sachen wie Rhodiola rosea oder Ashwagandha.
Ja.
Ashwagandha klingt wunderbar vom Namen her, hat aber ich habe es, eines der wenigen Supplemente, die ich zu Hause habe, wenn wirklich der Tag voller Herausforderungen ist.
Ja, Wording ist alles.
Absolut. Dass ich zum Beispiel davon etwas nehmen kann, einfach nur, weil es regulierend wirkt. Das heißt, es fällt mir nicht komplett runter, es putscht mich nicht komplett hoch, sondern es bringt mich auf ein normales Level. Super interessante Substanzen, die ich doch empfehlen kann, einfach nur, weil sie erstmal keinen Schaden zufügen.
Super.
Und das eine Regel ist, damit man sozusagen als Adaptogen gelten darf.
Ja.
Schlaf. Riesenthema. Ja. Und da können wir gleich ein paar Sachen zusammenbringen. Was ist wichtig, damit du gut schläfst? Was meinst du?
Ein ruhiges Umfeld, Dunkelheit. Lärm,
Dunkellicht.
Und vor allem, also auf was ich achte, das kann ich dir jetzt da gleich zeigen.
Yeah, das ist auch so ein Ding. Ach stimmt, da habe ich auch. Die Dinger. Also, ich werde jetzt nicht das Ding, weil meine Brille, übrigens sieht sehr lustig aus, wenn ich mit zwei Brillen vor dem PC sitze.
Ja, ja.
Ich sage mir mal die von Innovative Eyewear, glaube ich, holen. Die haben solche zum Aufklappen. Das besser rausschneiden, weil ich habe gerade ein Unternehmen erwähnt.
Schlaf.
Wegen Schlaf. Also der Punkt ist der, dass, wie du gesagt hast, Lärm, erster Punkt. Wenn draußen ein Presslufthammer in der Nacht laufen würde, was normalerweise nicht der Fall ist, aber als Beispiel, oder sagen wir Disco oder Bahnhof oder Flughafen oder sonst was.
Straße. Es ist auch schon belastend.
Richtig. Ja. Das heißt, das hat einen Faktor drauf, wie gut wir schlafen, logischerweise. Ich meine, im Schlaf sind wir verwundbar. Und unser Körper wird da ein bisschen sensibler darauf, was draußen los ist. Licht, wenn du hattest gerade den Blue Blocker gezeigt, ist ein enorm riesiges Thema. Wenn ich vor dem Schlafengehen nochmal auf mein Handy gucke, am besten mit Empfang. Und über Facebook schaue, wer mir alles Hi geschrieben hat, ja, und ich darauf antworte, dann hat dieses Licht, Blaulichtspektrum, was ich dort reinbekomme, einen direkten Effekt über die Augen und unterdrückt Melatonin. So, Melatonin, abgesehen von vielen enormen positiven Effekten, auch als, sozusagen als Starter für viele Abläufe im Körper, ist enorm wichtig für einen guten Schlaf. Und wenn ich gut schlafe, komme ich auch besser zurecht mit anderen Stressoren. Mhm. Und ein weiterer Faktor, den wir jetzt erwähnt hatten, waren elektromagnetische Felder. Wenn ich mit meinem Bett in der Nähe von einer Ecke habe oder einer Wand, was die meisten Menschen wahrscheinlich haben werden, dann habe ich konsequent Stromleitungen, die durchlaufen. Und Stromleitungen, dadurch, dass da auch Strom durchfließen kann, haben ein elektromagnetisches Feld, mhm, das sich ausbreiten kann aus mehrere Meter Entfernung bis hin so 2-3 Meter ungefähr, koppelt es noch ganz gut an unseren Körper andocken kann. Und dann bekomme ich, während ich versuche, bei einer einstelligen Zahl zu sein vom Schlafen, also diese Alpha-Theta-Wellen, die ich habe, wenn ich schlafen möchte, bekomme ich einen Stimulus von 50 Hertz in Deutschland. Das heißt, ich habe die ganze Zeit eine starke Stimulierung von der Seite. Was man dann machen kann, ist, wenn die Sicherung so eingebaut ist, die Sicherung rausnehmen. Dass zum Beispiel der Strom aus dem Schlafzimmer rausgenommen wird. Okay. Das könnte jetzt schwierig sein, wenn die Sicherung vom Schlafzimmer gekoppelt ist an den Gefrierschrank. Da könnte man mit einem Elektriker reden, der das umstellt. Das ist nicht so aufwendig. Wenn man, mhm, das machen möchte, wer das so machen kann, dem empfehle ich das auf jeden Fall.
Ja.
Einfach mal diesen Stimulus rauszunehmen.
Cool.
Das ist ein riesen positiver Effekt. Das heißt, wir haben das Licht über die Augen, aber auch die Haut zum gewissen Punkt. Aber hauptsächlich jetzt erstmal gucken, Licht über die Augen. Wir haben, wie du gesagt hast, auch Lärm. Wir haben elektromagnetische Felder.
Mit Temperatur?
Ja, ein bisschen kühler zu sein, ist sicherlich ganz cool. Das ist ein Stimulus auch dafür. Es gibt ein paar Empfehlungen auch, dass man vor dem Schlafen geht, warm duscht, damit der Körper runterkühlt, damit Ausschüttung von Melatonin und so weiter besser funktioniert. Ich könnte auch glauben, dass kalte Duschen ebenfalls helfen könnten, weil der Körper selber will ja auf eine niedrige Temperatur. Ob ich ihn jetzt dazu stimuliere, selber runterzufahren oder ihm helfe, runterzufahren,
ja,
könnte den gleichen Effekt haben. Kann man beides mal austesten. Beides hat sehr wohl positive Resonanz bei verschiedenen Leuten gehabt, die gesagt haben, ja, ich habe am Abend warm geduscht oder kalt geduscht und es hat mir geholfen. Und man geht sauber ins Bett, das ist auch ganz schön.
Das ist auch kein Fehler.
Das war nicht verkehrt, das war nicht verkehrt.
Also für mich, ich muss sagen, ich muss kalt duschen.
Ja, ich auch.
Ja,
ich bin wobei,
wenn jetzt, wenn es so warm ist, ja, lasse ich mir die Badewanne mit kaltem Wasser ein und gebe die Kühlakkus aus dem Tiefkühler rein.
Oh, Eisbaden.
Ja, weil es ist so heiß seit, ja, Wochen. Also, ja, ich.
Ja. Und Kälte hat nicht nur den Effekt, dass es da positiv wirken kann, es hat noch ganz andere Effekte.
Ja.
Das sage ich jetzt ganz gemein einfach, komm zur Paleo-Convention und schaut sich an.
Genau.
Cooler Punkt ist auch zu sagen, okay, manche Stressoren kann man nicht verhindern.
Genau.
Wissen wir beide auch, weiß jeder Zuhörer auch. Ich kann nicht jedem Stressor sagen, ja, den kann ich kontrollieren, notfalls kündige ich meinen Job oder sonst was. Es geht manchmal einfach nicht. Und dann ist auch der Punkt, wann, oder sollte man sich selber fragen, wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? Wann hast du das letzte Mal dafür gesorgt, für Erholung zu sorgen?
Mhm.
Parasympathikus, dass man sich entspannt. Ob das jetzt eine Thai-Massage ist, übrigens fällt mir auch gerade ein, nette Idee. Oder zum Osteopathen gehen oder, ja, mal Waldspaziergang, das ganze Zeug. Ich meine, es gibt Shortfixes, so wie die Atmung zum Beispiel. Und es gibt die Sachen, die einfach mal wieder einen dazu bringen, aufzuladen.
Mhm.
Und da ist einfach auch mal eine Sache wie Urlaub. Selbst wenn man krank wird, dann weiß man wenigstens, dass man es übertrieben hat.
Ja, klar.
Ja, sind enorm wichtige Faktoren. Und das mag so lächerlich klingen, aber weißt du, wie viele Menschen ich kenne, die seit Ewigkeiten keinen Urlaub gemacht haben?
Ja.
Weil sie können ja nicht.
Ja.
Kein Mensch muss wissen, wenn er nicht wollen will.
Ja.
Und deswegen auch hier, was tut jeder, darüber nachdenken, was tut jeder, um sich zu erholen, was tut jeder, um für Ruhe zu sorgen.
Ja.
Ich kann gerne von mir was verlangen und eine Zeit lang funktioniert das gut, aber über Jahre hinweg Vollgas zu geben, ist wahrscheinlich keine gute Idee, ohne für Erholung zu sorgen.
Genau. Und vor allem, wenn man einfach diese, all die anderen Aspekte noch beachtet, die du schon angesprochen hast, wenn der Schlaf nicht passt, wenn ich fünfmal die Woche CrossFit mache und keine Erholungsphasen einbaue in mein Training, wenn ich schlecht esse, wenn mein Körper voller Entzündung ist und, dann wird es irgendwann einfach, ja, ein böses Ende nehmen, wenn ich keine sozialen Interaktionen pflege und mal einfach nur rausgehen in die Natur, vielleicht mal eine Woche, einen Monat
Ich
eine Tour durch Tasmanien machen.
Ja, genau. Aber ich kann dir mal ein Beispiel erzählen, wie mein Alltag war, als ich als Club- oder Regionalleiter gearbeitet habe. Als Clubleiter war das so, dass ich morgens, also erstens die Primetimes in einem Fitnessstudio sind morgens, so teilweise, also, sagen wir bis 12, 13 Uhr,
ja.
von eigentlich 6 Uhr, so wenn der Club aufmacht um die Uhrzeit, und ab 17 Uhr bis 21 und 22 Uhr. So, und vor allem, wenn du dann vielleicht Personalmangel besitzt, aber auch sonst, wegen Verantwortungsbewusstsein oder sonst was. Ich war selber von 7 Uhr, 8 Uhr bis 21 Uhr, 22 Uhr da. Konstant. Habe zu gewissen Zeiten war ich Clubleiter, Trainer im Verkauf. Wir hatten die Renovierung mal laufen. Das heißt, es gab mehr als genug zu tun. Du warst die ganze Zeit drin. Ich habe dogmatisch mindestens 5-mal die Woche sehr intensiv trainiert. Ich hatte damals Zeiten, wo ich, ja, Zahlen sind relevant, aber so eine Vierteltonne Kreuzheben machen konnte, also wirklich leistungssportorientiert gearbeitet hatte. Heißt, konstant trainiert. Ganz, ganz viele Menschen um mich herum, die sich teilweise natürlich auch beschweren, wenn ein Kurs ausfällt oder irgendwas, die Sonne nicht scheint. Mitarbeiter, das muss gut funktionieren. Und das war auch meine Lernphase dazu. Lange Arbeitszeiten. Draußen, wenn es dunkel ist, immer noch die ganze Zeit unter künstlichem Licht.
Ja.
Was ganz anderes ist als natürliches Licht draußen. Wer darüber mehr wissen möchte, kann auch Alexander Wunsch zum Beispiel suchen im Internet. Hat viele Videos dazu auf Vimeo. Kann ich sehr empfehlen. Auch ein sehr guter Freund von mir.
Ich habe ja vorgestern ein Interview mit ihm.
Oh, super. Dann auf jeden Fall das Interview.
Ja.
Also Alexander Wunsch, unheimlich wertvoller Mensch.
Ja. Thema.
Und dadurch, dass du die ganze Zeit, oder dadurch, dass ich die ganze Zeit soziale Interaktion hatte, also täglich waren das vielleicht 100 bis 200 Personen, mit denen ich halt irgendwie interagiert hatte, du so viel davon hattest und dann von Montag bis Freitag, manchmal Samstag durchgezogen hattest, hast du dann in der Zeit, wo du dann nicht gearbeitet hast, sozialen Kontakt eher vermieden, weil es zu viel war.
Ja.
Aber das waren keine richtigen sozialen Kontakte. Das heißt, dann kam so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte zu Hause sein. Die Zeit habe ich dann genutzt, um Texte zu lesen, Studien zu lesen und sonst was. So habe ich dann mein Wissen verbessert und durch die Praxis. Aber jetzt denk mal drüber nach. Künstliche Licht die ganze Zeit. Schlechte Interaktion. Extrem viel Kraftsport. Sport. Was haben wir noch?
Wenig Schlaf.
Wenig Schlaf. Ja. Die ganzen Geräte, die da sind. Das heißt elektromagnetische Felder, aber das ist heutzutage eh so ein Thema.
Ja.
Reizüberflutung.
Diverse
Druck, auch. Arbeit, Deadlines, Loyalität, das ganze Thema. Das heißt, ich habe dasselbe alles durchaus erlebt und kann gut verstehen, wenn jetzt heute auch manche sagen, ja, das ist schwer umzusetzen. Verstehe.
Ja.
Ich hab meine eigenen Entscheidungen getroffen.
Ja.
Auch was zum Beispiel auch hieß für mich, dass ich meine Arbeit beenden musste. Ich meine, das war schön, Regionalleiter. Das war also der Schritt vor der Geschäftsführung. Man hatte direkten Kontakt zu denen. Wenn vom Status her war das toll.
Ja.
Für die Gesundheit war das schlecht. Und die ist mir wichtiger dann auch
gewesen. Ja. Neben deiner Arbeit als Medizinjournalist machst du auch Coachings noch?
Ja, wobei meine Tendenz, da muss ich immer ein bisschen mit mir selber arbeiten. Auf der einen Seite willst du den Menschen helfen.
Ja.
Und was ich selber mache, ist, ich gebe den Menschen Informationen, Wissen, Verständnis. Weil das Ziel sollte sein, Menschen zu ermächtigen, dass sie wissen, was sie tun können. Auch die Praxistipps zu geben, was sie tun können. Was ich aber versuche abzulehnen, weil man immer noch die Tendenz hat, Menschen dann weiterhin helfen zu wollen, ist sie konsequent zu motivieren.
Mhm.
Weil das ist ein Schritt, und das ist eigentlich auch der wichtigste Schritt, das müssen die Menschen dann für sich selber machen.
Ja.
Weil nur sie können das eigentlich machen.
Ja.
Wenn du die ganze Zeit hinter den Herren rennst und sagst, du schaffst das, das kann gut, aber kann auch schlecht sein.
Ja.
Ich kann das gerne ein bisschen machen, aber das Ziel soll wirklich sein, wer auch immer jetzt nehmen wir, Max Mustermann, magst du, die Information habe ich dir gegeben, du kannst das machen, mach es in kleinen Schritten, mach es so und so weiter.
Ja.
Du hast die Information mitbekommen, warum was wichtig ist, wie du es verbessern kannst.
Ja.
Und jetzt gibt es an dir, das zu verbessern.
Ja.
Das ist so der Schritt, wo ich sage, okay, die Information hast du, jetzt kommt der nächste Schritt.
Ja. Ich meine, du hast das eh schon gesagt, dein Blog heißt yourfunctionalmedicine.com.
Mhm.
Du hast unglaublich viel tolle Artikel, wirklich super recherchiert, sehr, sehr tiefgehend. Also ist unbedingt ein das Lesenswert, wirklich sehr zu empfehlen, sollte jeder mal hinschauen, so zu Jetzt hast du erst über Supplement, über Lactoferrin was geschrieben, habe ich gesehen.
Hast du
Und
gelesen? Abgefahrenes Ding. Also da,
ja.
ich suche immer noch nach Widersprüchen, aber ich
Also es
kann
ist echt,
keinen.
man weiß selbst, wie viel Arbeit das ist, so einen
Ja.
vernünftig sowas zu schreiben. Also
Eine
echt
Sache noch
super.
zu den Texten. Die sind bewusst länger.
Ja.
Wenn dich ein Thema interessiert und du willst etwas dazu lesen, dann gebe ich die Tiefe und die Informationen, die du haben möchtest. Es ist kein 200-Wörter-Newsfeed, sondern es ist ein 2000-Wörter, 3000-Wörter-Text. Ich
Genau.
habe humorvoll versucht zu schreiben, es versucht einfach zu erklären, was hoffentlich funktioniert hat. Die Länge ist aber auch deswegen wichtig, weil ganz einfach, wenn dich was interessiert, dann da sind die Informationen frei
Ja.
zugänglich, genauso wie die Interviews. Viel Spaß damit. Hoffe, es bringt dir was. Das ist wirklich, das ist der Wunsch, diese Information. Jeder sollte die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, was er tut.
Ja.
Basierend, das Wichtige ist, dass er die Informationen haben kann. Wenn man es nicht weiß, dann macht man es vielleicht nicht besser. Wenn du weißt, was los ist, wenn du selbst eigenmächtig bist, dann kannst du selber entscheiden, was du jetzt tust.
Ja, man muss halt eine informierte Entscheidung treffen.
Ja,
Eine
Bewusstseinsstellung, genau.
informed decision.
Richtig.
Wenn ich nicht alle Fakten habe, wenn ich nicht alles weiß, kann ich keine informed decision treffen. Ja.
Genau.
Und auf jeden Fall super, tolle Artikel.
Dankeschön,
Und
freut mich.
ich werde natürlich auf jeden Fall verlinken, auch auf deinen Facebook Account. Und ja, wer jetzt dich auch persönlich kennenlernen möchte und mehr zum Thema Kälte erfahren will, der kann dich bei der Paleo Convention erleben, und zwar am 2. und 3. September in Berlin. Ja, wir werden.
Julian, was machst du bei der Paleo Convention? Was ist dein Thema?
Mein Thema ist, ich beschäftige mich viel mit der ketogenen Ernährung. Und mein Thema ist, wie gestalte ich eine ketogene Ernährung so, dass sie auch langfristig umsetzbar ist, also Nährstoffdichte,
Super.
Zusammensetzung wirklich eben von den Fetten her und Nährstoffdichte auf jeden Fall.
Super.
Darum geht's.
Ich stelle mich dann in die Masse und jubel dazu.
Umgekehrt wohl eher.
Na, super interessantes Thema.
Ja,
Ketose
na, wie
ist
gesagt, Keto
wow.
kann man so und so machen
Ja.
und wie jede Ernährungsform halt, aber das ist mir halt ein großes Anliegen, dass man das auch, die Paleo-Konzepte, wie Ernährung aufgebaut sein soll, wie sie zusammengesetzt sein soll, einfach auf Keto übertragen und den Fokus eben auf die Nährstoffdichte zu
Da freue ich
legen.
mich jetzt schon drauf, auf jeden Fall.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit,
Ebenfalls.
für all das tolle Wissen, für die super Inhalte, die du heute geteilt hast mit den Zuhörern und Zuschauern.
Freut mich, wenn
Und
es Leuten hilft. Ja.
ich freue mich auf ein Wiedersehen dann in Berlin, und
Am
ich hoffe
2.
dann, dass
September.
auch ganz viele von unseren Zuhörern und Zuschauern dann auch dort sind.
Vielen Dank für das Interview, Julia. Und bis zum 2. und 3. September
Genau.
spätestens.
Falls du mehr über diese Folge wissen willst, dann schau in die Shownotes auf evolutionradioshow.de. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann such in iTunes oder deiner Lieblings-Podcast-App einfach nach Evolution Radio Show und klicke auf Abonnieren.